Radio Prag Nachrichten.
Die Gewerkschaften einigen sich über Strategie gegen Regierungsreformen. Die Koalitionsspitzen sprechen über Zusammenhalt der Regierung. Tschechien bevorzugt Hilfe für Griechenland aus dem EFSF-Fonds. Die Gewerkschaften haben sich am Mittwoch über weitere Strategie im Kampf gegen die Regierungsreformen geeinigt. Die Führung des Gewerkschaftsdachverbandes CMKOS rechnet eventuell mit weiteren Demonstrationen sowie mit einem Streik. Der Chef der Metallgewerkschaft Kovo Josef Středula sagte, das Vorgehen der Gewerkschaften hänge davon ab, wie die Reformgesetze aussehen, wie sie vom Kabinett und dem Abgeordnetenhaus erörtert werden. Nach Meinung der Gewerkschaften würden die Reformen das Leben der Mehrheit der Bevölkerung verschlechtern. Einzelheiten über eventuell geplante Proteste wollten die Gewerkschaftsbosse nicht verraten. Die Koalitionsspitzen sind am Mittwochnachmittag zusammengetroffen, um über den Zusammenhalt der Regierung zu sprechen. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten will dabei die ihr ursprünglich zugesprochenen 4 Ministerposten einfordern, wie Parteichef Radek John am Dienstag sagte. Die kleinste Regierungspartei fordert dies zudem in einem Zusatz zum Koalitionsvertrag festzuhalten. Andernfalls droht sie mit einem Auszug aus dem Kabinett. Tschechien bevorzugt eine finanzielle Hilfe für Griechenland aus dem Rettungsfonds EFSF, also ohne tschechische Teilnahme, das sagte Premier Petr Nečas am Mittwoch vor dem Ausschuss des Abgeordnetenhauses für EU-Angelegenheiten. Es die zweite Möglichkeit sei, so der Premier, die Nutzung des europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus, an dem sich die ganze EU beteiligt. Über eine weitere Hilfe für Griechenland wird beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag verhandelt. Schäden in Millionenhöhe hat ein Tornado am Dienstag in der ostböhmischen Stadt Pardubice verursacht. Auf Millionen Kronen werden die Kosten für die Reparatur der Gebäude im Industriegebiet der Stadt geschätzt. Hunderttausende Kronen wird zudem die Instandsetzung einiger Familienhäuser kosten. Mit der Situation im vom Tornado betroffenen Stadtteil befasste sich am Dienstag auch der Stadtrat von Pardubice. Der Unfall, bei dem der Insolvenzverwalter von Saska, Josef Zubka, am Dienstag von einem Auto angefahren wurde, war möglicherweise kein Zufall. Davon zeugen die Umstände, unter denen der Unfall passierte. Zubka zeigte den Unfall am Mittwoch bei der Polizei an. Das teilte Zubkas Sprecherin den Medien mit. Josef Zubka ist Insolvenzverwalter der hochverschuldeten Lotteriegesellschaft Saska. Der ehemalige Chef von Saska, Aleš Ušák, der die Lotteriefirma ins Insolvenz gebracht hatte, beschuldigte zuvor den Insolvenzverwalter der Voreingenommenheit. Der Stadtrat der nordböhmischen Stadt Česká Lípa kaufte eine deutsch geschriebene Handschrift, die über die Geschichte der Stadt bis zum 18. Jahrhundert erzählt. Die Handschrift von Friedrichsson Wernd mit dem Titel Chronologische Geschichte der Stadt Böhmisch-Leipa stammt aus einer Privatsammlung. Die Stadtvertreter bezahlten für die Chronik 19.000 Kronen. Die Handschrift, die wahrscheinlich aus dem Jahre 1835 stammt, wird im Bezirksarchiv von Česká Lípa aufbewahrt. Zum Abschluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 19 und 23 Grad Celsius. In 1000 Meter Lage erreichen sie 15 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Angst vor der Pfändung. Das Nationalmuseum hat wertvolle Instrumente ins Kontor zurückgeholt, die es verliehen hatte. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit des tschechischen Staates und des Liechtensteiner Pharmaunternehmens Diakuman. Angst vorm leeren Geldbeutel. Wegen hoher Benzinpreise fahren Tschechen immer weniger Auto. Und die Angst vorm Elfmeter. Antonín Panenka und Sepp Maier sind sich 35 Jahre nach dem denkwürdigen EM-Finale von Belgrad erneut begegnet, und zwar in Prag. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Danach berichten wir über die Tschechische Republik als Land der unbegrenzten Möglichkeiten für die Inhaber eines Gewerbescheins. Das aber erst in gut einer Viertelstunde in unserem Wirtschaftsmagazin. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Keine Kunstwerke aus staatlichem Besitz dürfen seit Ende Mai mehr aus Tschechien herausgebracht werden. Diejenigen, die sich dort befunden haben, wurden bereits in die Heimat zurückgeholt. Nun geht die Angst vor der Pfändung aber weiter. Auch wertvolle Musikinstrumente aus der Sammlung des Nationalmuseums, die normalerweise an bedeutende tschechische Virtuosen verliehen werden, müssen zurück ins Museum. Warum? Der Streit zwischen dem tschechischen Staat und dem Blutplasmaunternehmen Diakuman steckt dahinter. Markéta Kachlíková berichtet.
Der Hintergrund muss erläutert werden. Die Firma Diakuman fordert von Tschechien rund 400 Millionen Euro Entschädigung dafür, dass sie in der ersten Hälfte der 90er Jahre bei der staatlichen Ausschreibung zur Lieferung von Blutplasma benachteiligt wurde. Nach einem jahrzehntelangen Rechtsverfahren entschied im Jahr 2008 ein Schiedsgericht in Paris, dass Tschechien dem Unternehmen für entgangene Gewinne eine Entschädigung bezahlen müsse. Der tschechische Staat betrachtet dennoch das Verfahren als nicht beendet. Diakuman hat daher bereits drei tschechische Kunstobjekte in Wien konfiszieren lassen und drohte auch mit der Beschlagnahme des tschechischen Zentrums in Paris. Das tschechische Kulturministerium hat daraufhin eine Aktion gestartet, bei der alle sich im Ausland befindlichen Gemälde und Kunstwerke in die Heimat zurückgeholt wurden. Die Schutzmaßnahmen gehen aber weiter. Nun wurden auch tschechische Virtuosen aufgefordert, seltene Musikinstrumente, auf denen sie spielen, im tschechischen Musikmuseum abzugeben. Es handelt sich um 10 historische Geigen und Violoncelli von namhaften italienischen Meistern, die aus der staatlichen Sammlung der Musikinstrumente stammen. Die Sammlung wird vom Nationalmuseum verwaltet und Virtuosen bedeutender tschechischer Ensembles können Teile daraus dauerhaft ausleihen. Das Dallich-Quartett nutzt zum Beispiel eine Geige von Antonio Stradivari und ein Cello von Giovanni Grancini aus der Sammlung. Der Cellist Petr Brause:
Wir respektieren diese Entscheidung. Wir wollen diese Instrumente, die von riesigem, nicht nur finanziellem, sondern auch künstlerischem Wert sind, nicht als Pfand beim Gericht irgendwo in Paris oder Wien abgeben. Wir wurden gebeten, die Instrumente nicht ins Ausland mitzunehmen. Da wir aber überwiegend außerhalb der Tschechischen Republik spielen, werden wir unsere eigenen Instrumente verwenden, bis die Situation gelöst wird. Auch das Zemlinski-Quartett musste 2 Geigen abgeben. Ebenso die Cellistin Jitka Vlašánková vom Martinů-Quartett ist mittlerweile ohne Instrument. Ich verstehe den Staat, dass er sein Eigentum schützen will. Es hat aber für uns ernsthafte Folgen. Das Instrument ist für unsere Arbeit entscheidend. Besonders Konzertveranstalter im Ausland wollen nicht nur einen hervorragenden Interpret, sondern auch wertvolle alte Instrumente hören. Jeder Musiker, der ein solches Instrument spielt, führt es in seinem Lebenslauf im Programmheft an. Das Instrument beeinflusst also sehr seine Karriere und Erfolg. Die staatliche Musikinstrumentensammlung enthält einige Dutzend Streichinstrumente. Wer diese spielen darf, darüber entscheidet eine Kommission. Mitglied der Kommission ist auch der Geigenbauer Tomáš Pilaš. Die Instrumente sind nicht nur besonders wertvoll, sondern auch gebrauchsfähig. Dazu gehören Instrumente von berühmten italienischen Instrumentenbauern. Nicht alle Instrumente sind immer verliehen und die Musiker können aus einer Liste die freien Instrumente auswählen. Der Musiker muss vertrauenswürdig sein, er muss sich um das Instrument gut kümmern und auch Leihgebühren zahlen. Derzeit müssen die Geigen und Violoncelli allerdings im Kontor des Nationalmuseums warten, bis der Streit zwischen Tschechien und Diakuman beigelegt ist. Wann es dazu kommt, ist nicht klar. Neuigkeiten über eine Lösung des Konflikts sind jedenfalls nicht bekannt.
Ein Rechtsstreit des tschechischen Staates beeinträchtigt selbst Musiker. Sie hörten einen Bericht von Markéta Kachlíková. Und wir gehen nun raus aus den Konzert- und Gerichtssälen auf die Straße, denn Autofahren in Tschechien wird immer teurer. Nach der ersten größeren Erhöhung der Kraftstoffpreise im vergangenen Jahr mussten die Tschechen auch in diesem Jahr schon wieder neue Rekordpreise für Benzin und Diesel hinnehmen. Mit Ausnahme von Deutschland konnte man Mitte Juni in allen Nachbarstaaten billiger tanken als in Tschechien selbst. Selbst in Frankreich waren Superbenzin und Diesel preiswerter zu haben. Wie aber reagieren die Tschechen auf den Preisanstieg? Hören Sie dazu einen Bericht von Lothar Martin.
Eine längere Autofahrt ist für viele Tschechen schon ein teurer Luxus. Deshalb schränken sie sich ein. Im ersten Quartal dieses Jahres fuhr der normale Autofahrer im Schnitt 60 Kilometer im Monat weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das machte sich auch im Kraftstoffverbrauch bemerkbar. Wurden an den tschechischen Tankstellen von Januar bis März 2010 noch 524 Millionen Liter Benzin verkauft, so war es in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 31 Millionen Liter weniger. Im ersten Quartal dieses Jahres ging der Benzinverbrauch um 6% zurück. Bemerkt Václav Lola vom tschechischen Verband der Petroleumindustrie. Am meisten verzichten jetzt die Einwohner aus Nordböhmen und Nordmähren auf das Autofahren. Das ist verständlich, denn das sind die Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Tschechien. Oder aber sie fahren zum Tanken über die Grenze nach Polen, wo der Liter Benzin im Schnitt ca. 12 Eurocent billiger ist. Andere wiederum steigen vom Benziner auf ein Dieselfahrzeug um. Dazu sagt Lola, in Tschechien wird mehr Diesel als Benzin getankt. An den Tankstellen liegt der Anteil des gezapften Diesels bei nahezu 60%. Vor 5 bis 8 Jahren war das noch genau umgekehrt. Damit hat Tschechien zur Normalität zurückgefunden, denn auch in allen anderen EU-Ländern ist das Benzingemisch in der Regel teurer als der Dieselkraftstoff. Nicht die Regel aber ist die Preisdifferenz, die es in Tschechien zwischen einer Autobahntankstelle und der jeweils ersten Tankstelle nach einer Autobahnausfahrt gibt. In Tschechien liegt diese Preisdifferenz bei rund 10%, der EU-Durchschnitt aber nur bei 8%. Kein Wunder also, wenn die Tankstellenpächter an Tschechiens Autobahnen einen geringeren Umsatz machen als ihre Kollegen in Österreich, Polen oder der Slowakei. Zu geringeren Einnahmen an den Zapfsäulen kommt es aber ebenso, wenn noch ein ganz spezieller Grund vorliegt. So gut wie nicht getankt wird im Land, wenn zum Beispiel eine tschechische Mannschaft im Fußball oder Eishockey zu einem sehr wichtigen Spiel antritt. Dann sind hierzulande die Straßen wie leergefegt. Das war erst jüngst in der ersten Maihälfte der Fall, als die tschechischen Eishockey-Cracks bei der WM in der Slowakei brillierten. Während eines Eishockeyspiels sinkt der Verkauf von Kraftstoff um bis zu 80%. Gibt ein Tankstellenwart ohne Umschweife zu. Ein weiterer Grund für Umsatzeinbußen aber liegt möglicherweise an den Tankstellenbetreibern selbst. Im vergangenen Sommer wurden Benzin und Diesel so schlecht verkauft wie seit Jahren nicht mehr. Der Grund? Der tschechische Staat hatte zu Beginn des Jahres 2010 die auf den Kraftstoff erhobene Verbrauchsteuer drastisch erhöht. Die Folge? Im vorigen Sommer gab es in Tschechien auch das teuerste Benzin in ganz Mitteleuropa. Der Analytiker der Agentur Cyrus Jan Procházka erklärt, woran das auch noch lag. Um den Verkauf von Benzin und Diesel wieder anzukurbeln, hätten die Tankstellenbetreiber eigentlich ihre Gewinnspanne reduzieren müssen. Doch sie taten genau das Gegenteil und haben gerade für die Sommerperiode ihre Gewinnspanne nochmals erhöht. Man darf also gespannt sein, welche Lehren die tschechischen Tankstellenbetreiber daraus für diesen Sommer gezogen haben.
Soweit die tschechischen Benzinpreise. Themenwechsel. Die Elf des Deutschen Fußballbundes hat viele Titel gewonnen. Einer aber entging ihr, obwohl sie der Favorit war. Am 20. Juni 1976 wurde die Mannschaft um Franz Beckenbauer und Dieter Müller im EM-Finale von Belgrad vom Außenseiter Tschechoslowakei auf denkwürdige Weise geschlagen. Im ersten Elfmeterschießen in einem großen Finale und durch den frechsten Elfmeter der EM-Geschichte. Die Mannschaft der damaligen CSSR gewann damals ihren einzigen Europameistertitel. Held des Abends war Antonín Panenka. Beim letzten Elfmeter besaß er die Dreistigkeit, den Ball nicht zu schießen, sondern in die Mitte des Tores zu lupfen. Bereits am Boden liegend konnte der deutsche Torwart Sepp Maier nur noch verdutzt zuschauen. Am Montag, genau 35 Jahre später, sind Antonín Panenka und Sepp Maier in Prag erneut zusammengetroffen. Bei einer Talkshow in der Deutschen Botschaft, die vom öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen aufgezeichnet wurde, gedachten sie und weitere Akteure dieser Nacht von Belgrad. Am Rande der Veranstaltung, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert wurde, antworteten sie auch auf die Fragen von Radio Prag. Gerne erzählt Antonín Panenka noch heute, warum er damals den Lupfer wählte, obwohl auf dem Mittelfeldspieler von Bohemians Prag die Last der Entscheidung lag. Zuvor hatte Uli Hoeneß seinen Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel geschossen. Panenka hatte damit den EM-Titel auf dem Fuß.
Ich war schon 2 Monaten vor meiner Europameisterschaft überzeugt, wenn kommen die Elfmeter, ich schieße mit dieser Art. Ich habe gesehen in dieser Situation das leichteste Strecke zum Torschießen. Weil ich hätte einen Vorteil, weil bis diese Zeit niemand gewusst, dass ich spiele so eine spektakuläre Art. Das war mein guter Vorteil. Und auch weil für mich positiv, dass Sepp Maier war niemals in Bohemian Stadion. Er konnte nicht das gesehen, dass ich spiele so diese Art.
Knapp 40 Mal hat Panenka im Laufe seiner Karriere per Lupfer vom Elfmeterpunkt eingenetzt. Er sagt, nimmt der Elfmeterschütze mindestens 5 Schritte Anlauf, dann bleibt kein Torhüter stehen.
Ich war nicht 200%, ich war 1000% überzeugt, dass ich schieße Tore. Ich habe das gewusst.
Während das tschechoslowakische Team und insbesondere Panenka auf ein Elfmeterschießen bestens vorbereitet waren, haben die deutschen Spieler bis kurz vor dem Finale noch nicht einmal gewusst, dass es zu einem Elfmeterschießen kommen könnte. Der damalige Nationaltorhüter Sepp Maier.
Bei uns ist der Präsident Neuberger in die Kabine gekommen und hat gesagt, Jungs, pass auf, heute wird das Spiel entschieden. Dann haben wir gesagt, wieso entschieden? Hat er gesagt, ja. Wenn wir unentschieden spielen, Verlängerung gibt, dann gibt es heute zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs Elfmeterschießen. Dann haben wir zum Präsidenten gesagt, Präsident, brauchen Sie keine Sorgen machen, es gibt keine Elfmeterschießen, die putzen wir sowieso weg. Und das haben wir dann gesehen, wie es gelaufen ist. Wir waren uns schon so sicher eigentlich.
Zuvor war bei Gleichstand nach Verlängerung 2 Tage später immer ein Wiederholungsspiel ausgetragen worden. Nach 120 Spielminuten stand es im Finale von Belgrad 2:2 unentschieden zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei. Doch die letzte Überraschung sollte ganz am Ende kommen. Torhüter Maier wird nachgesagt, dass er viele Jahre lang schlecht auf Antonín Panenka und seinen Lupfer zu sprechen gewesen sein soll. Doch Sepp Maier behauptet, schon längst vergeben zu haben.
Also als Torwart ist man da voll konzentriert und alles und da macht er jetzt schießt er so einen Elfmeter und wenn er sagt, er hat in seiner Karriere 35, 40 Elfmeter so geschossen, dann ist das seine Sache. Sicher schaut er ein bisschen blöd aus, aber wenn er so abgedruckt ist und riskiert es immer, aber es hat er 35 Mal geklappt, kann man nur gratulieren. Nächstes Mal weiß ich's, bleibe ich stehen.
Am Montagabend konnten Panenka und Maier jedenfalls ohne Probleme miteinander über die Bilder von damals schmunzeln. Noch mehr von den Sportlegenden Sepp Maier und Antonín Panenka zur Nacht von Belgrad können Sie im Sportreport in der kommenden Woche hören. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Die Tschechische Republik ist ein Land der Unternehmer. Zu Ende vergangenen Jahres überstieg die Zahl der hierzulande ausgegebenen Gewerbescheine bereits die Grenze von 3 Millionen. Das ist bemerkenswert, schließlich leben im Land nur rund 10 Millionen Menschen. Mehr über das Phänomen nun von Lothar Martin in unserem Wirtschaftsmagazin. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres.
Wirtschaftsmagazin.
Fast ein Viertel aller Tschechen ist dem Papier nach unternehmerisch tätig. Denn neben dem Stapel der Gewerbescheine ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der Gewerbetreibenden gewachsen, um weitere 50.000 auf den neuen Rekordwert von 2.230.000 Unternehmer. Nicht jeder von ihnen betreibt jedoch ein Gewerbe, um damit reich zu werden. Viele Leute haben den Gewerbeschein nur deshalb, um nicht auf dem Arbeitsamt zu landen. Einer von ihnen ist Jan Urban. Er habe sich im Dezember den Gewerbeschein besorgt und sehe ihn als eine Möglichkeit an, um nach dem Studium eine Betätigung zu finden, sagte Urban. So wie Urban denken in zunehmendem Maße besonders Hochschulabgänger. 1000 Unternehmer haben zudem gleich mehrere Gewerbescheine und so haben die Ämter im vergangenen Jahr insgesamt 111.000 neue Zulassungen ausgestellt. Tschechien hat sich damit an die europäische Spitze gesetzt. Wenn man die Zahlen in Relation zur Bevölkerungszahl setze, dann hat Tschechien dreimal so viele Unternehmer wie das benachbarte Deutschland, zieht Vladislav Čermín vom Ministerium für Industrie und Handel einen interessanten Vergleich. Nicht alle registrierten Unternehmer betreiben aber gegenwärtig auch ein Gewerbe. So mancher lässt seine Zulassung gerade ruhen, weil es ihm vermutlich an Aufträgen oder Geld mangelt. Über 100.000 Gewerbescheine wurden zudem an Ausländer ausgestellt. Am häufigsten in Tschechien unternehmerisch tätig sind Vietnamesen sowie Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Wegen der Wirtschaftskrise aber haben auch viele Unternehmen selbst zum Anstieg der Gewerbetreibenden beigetragen, sagt die Analytikerin der Raiffeisenbank Helena Horska. Firmen, bei denen die Auftragslage zurückging, versuchten dann, ihre Kosten zu senken. Dazu haben sie ihre Arbeitnehmer motiviert, ja manchmal auch gezwungen, im sogenannten Schwarzsystem zu arbeiten, sagte Horska. Als Schwarzsystem wird in Tschechien das Beschäftigungsverhältnis bezeichnet, bei dem die Arbeitnehmer eines Unternehmens ihren Job als Selbstständige, also auf der Basis eines Gewerbescheins, ausführen. Dadurch spart der Arbeitnehmer einen dicken Batzen an Lohnnebenkosten ein. Das System wurde nach seinem Erfinder, dem Unternehmer Miroslav Schwarz, benannt. Wegen des Schwarzsystems geht dem Staat allerdings einiges an Geld verloren. Gewerbetreibende führen in der Regel weniger an Steuern und Sozialabgaben ab. Das Ministerium für Industrie und Handel rechnet jedoch damit, dass auch in diesem Jahr die Zahl der Gewerbetreibenden in Tschechien weiter steigen wird, und zwar um bis zu 10%. In der gegenwärtigen Lage, in der die Regierung Nečas nach weiteren Mitteln und Wegen sucht, um die Staatsschulden abzubauen, ist das gewiss keine positive Tendenz. Der stellvertretende Abteilungsleiter für den Bereich Unternehmertätigkeit beim Wirtschaftsministerium, Bedřich Danda, hat dazu jedoch seine ganz eigene Sichtweise.
Wo soll man das Geld holen, wenn nicht bei den Gewerbetreibenden? Das ist die einfache Realität. Wenn wir den Gewerbetreibenden aber mit weiteren Steuerbelastungen die Lage erschweren, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was werden sie tun? Etwas übertrieben gesagt bin ich der Meinung, dass man ein Gesetz immer so festlegen sollte, dass der Betreffende, der es einzuhalten hat, es auch freiwillig und gern einhält.
Sei das nicht der Fall, dann würden die Unternehmer sicher andere Wege suchen. Daher glaube er auch nicht, dass eine Steuererhöhung dem Staat auch wirklich höhere Einnahmen brächte, sagte Danda im tschechischen Fernsehen. Auch dem Schwarzsystem könne die Politik nur wenig entgegenhalten. Schließlich seien Leute, die arbeiten, für den Staat immer noch besser als Arbeitslose, die nur Kosten verursachen, so Danda.
Derjenige, der im sogenannten Schwarzsystem arbeitet, ist eigentlich zufrieden, weiterhin seinen Job und damit ein Einkommen zu haben. Er ist motiviert und auch bemüht, etwas zu tun. Wenn jemand aber arbeitslos wird und sich nicht mehr bemüht, dann verliert er auch oft die Angewohnheit, die ich als sehr wichtig erachte. Ich meine die Gewohnheit, auf Arbeit zu gehen und bis zur Rente oder sogar bis zum Tod zu schaffen.
Wie aber sieht es unter den Gewerbetreibenden tatsächlich aus? Wie viele von ihnen sind gegenwärtig unternehmerisch tätig und zahlen Steuern? Und wie viele haben ihre Unternehmungen vorerst eingestellt? Bedřich Danda.
Nach den Informationen der Sozial- und Krankenversicherung sind es ungefähr 960.000 Gewerbetreibende, die ihre Tätigkeit derzeit ruhen lassen. Dazu kommt die Gruppe derjenigen, die nicht so viel verdienen, dass sie Gelder abführen müssen oder die andere Vergünstigungen haben, wie zum Beispiel die Studenten. Die Zahl der Unternehmer, die ihr Gewerbe wirklich als Beruf betreiben, liegt bei rund 1 Million.
Die Letztgenannten, die dem Staat und den Versicherungen auch wirklich Geld in die Kassen bringen, unterteilt Danda noch einmal in 3 Gruppen.
Ich glaube, dass ein Drittel der Millionen Unternehmer, vielleicht auch etwas mehr, wirklich ein Gewerbe betreibt. Damit meine ich Handwerker wie Elektriker oder Schlosser, aber auch Fuhrunternehmer und andere Unternehmer. Ein weiteres Drittel der Millionen übt einen Beruf aus, dem eine selbstständige Tätigkeit zugrunde liegt. Das sind zum Beispiel Ärzte. Und die übrige Gruppe setzt sich aus Leuten zusammen, die alles Mögliche machen.
Einer Trickserei aber, die besonders Handwerker vornehmen, steht Danda sehr kritisch gegenüber. Sie wird ausgeübt bei der Abrechnung der Einnahmen, die oft nicht lückenlos ist. Nicht selten wurde nämlich ein Auftrag auch mündlich ausgehandelt und nach getaner Arbeit dann bar bezahlt, ohne einen Zahlungsbeleg. Aufgrund dieser Praxis entgehen dem Staat und den Versicherungen natürlich weitere Einnahmen, beklagt Danda.
Das ist im Grunde genommen eine Schweinerei. Aber wenn es das System ermöglicht, dass der Preisunterschied für eine Dienstleistung sehr groß ist, ohne einen Beleg zahlt man beispielsweise 500 Kronen, mit Beleg aber 1000 Kronen, dann wird der Kunde immer die Leistung für den halben Preis nehmen. Das ist ein Problem. Solche Gewerbetreibende zahlen zumeist sehr niedrige Steuern, weil sie in ihrer Steuererklärung nur kleine Erträge bzw. Gewinne zur Versteuerung angeben. Aber das ist nicht das Problem. Das Hauptproblem bei diesen Gewerbetreibenden besteht darin, dass sie dem Gesundheits- und Sozialsystem auf der Tasche liegen.
Und so ist es eigentlich fast wie immer. Die neue Rekordzahl an Gewerbescheinen und Unternehmern in Tschechien ist Segen und Fluch zugleich.
Lothar Martin ist dem Phänomen der vielen Gewerbetreibenden in Tschechien nachgegangen. Und das war's auch schon wieder in unserem publizistischen Teil der Sendung. Wie Sie wissen, lohnt sich auch der Blick auf unsere Webseite. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.